Hey, herzlich willkommen beim Helikopter-Talk. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, wenn es wieder heißt, heute schon im Hubschrauber gesessen und wir gemeinsam mit unserem Gast einen imaginären Hubschrauberflug erleben werden. Ich bin Gottfried Clausen und wir wollen durch diese gewonnene Hubschrauberperspektive überraschende Dinge wahrnehmen, Erlebnisse reflektieren und frische Impulse erhalten. Heute ist unser Gast Holger Klaas. Holger Klaas ist Diplom-Verwaltungswirt und als erster Kriminalhauptkommissar im Landeskriminalamt Hamburg beschäftigt. Er ist seit 1983 Polizeibeamter und engagiert sich fast ebenso lang für die christliche Polizeivereinigung, deren erster Vorsitzender er zurzeit ist. Holger, herzlich willkommen zu dem Helikopter-Talk, dem virtuellen Rundflug über jetzt in diesem Falle Polizeiarbeit. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, teilzunehmen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich über die Einladung, Gottfried.
Ja, wir haben heute vieles Interessante zu besprechen und ich bin gespannt, mehr von dir auch zu hören. Du hast ursprünglich Verwaltungswirtschaft studiert, bist Diplom-Verwaltungswirt. Was hat dich damals bewogen, zur Polizei zu gehen?
Das ist eigentlich andersrum. Das ist andersrum. Ich habe als Polizeibeamter im mittleren Dienst angefangen.
Okay.
War 6 Jahre bei der Bundespolizei und konnte mich dann auf eine Stelle in Hamburg bei der Hamburger Polizei bewerben. Habe dort bei der Schutzpolizei eine ganze Zeit gearbeitet und hatte dann die Möglichkeit, über ein Aufstiegsstudium in den gehobenen Dienst zu wechseln und Kommissar zu werden und auch gleichzeitig zur Kriminalpolizei zu wechseln.
Okay.
Und durch dieses Studium habe ich dann den Diplom-Verwaltungswirt erworben und hatte dadurch die Befähigung für den gehobenen Dienst erworben. Ne? Ja. Und jetzt bin ich aber auch schon viele, viele Jahre bei der Kriminalpolizei und arbeite im Landeskriminalamt Hamburg.
War das eine gute Entscheidung, dahin zu wechseln?
Ja, auf jeden Fall. Also der Wechsel nach Hamburg jetzt war schon mal eine gute Sache. Das Ganze war 1989. Ich habe noch die Grenzöffnung miterlebt. Ich war also, das war damals die Bundespolizei nach Bundesgrenzschutz.
Ja.
Und ich war an einem Standort in der deutschen Grenze eingesetzt. Und habe das dann noch erlebt, dass die Grenzen geöffnet wurden und dass Teile des Grenzzaunes herausgenommen wurden und so provisorische Grenzübergangsstellen eingerichtet wurden. Da habe ich dann auch noch eine Nacht Dienst getan. Das war ganz spannend,
das so zu erleben. Wie hast du dich da gefühlt?
Als Zeitzeuge.
Wie hast du dich da gefühlt, als das plötzlich alles ganz anders war?
Ja, das war schon ein ganz ambivalentes Gefühl irgendwie so. Also hatte ja immer darauf gehofft, dass Deutschland sich wieder vereinigt und war andererseits in den 6 Jahren beim Bundesgrenzschutz immer mit der bitteren Realität konfrontiert, mit dem Grenzzaun, mit den Selbstschussanlagen, mit den Grenzsoldaten und diesen ganzen Dingen. Und wenn man das so erlebt hat, so Hundelaufanlagen, wo Hunde dann an so Leinen da lang liefen und gleich jeden, der da nichts zu suchen hatte, geschnappt haben, die nachts dann kläfften und wenn ich war ja auch nachts im Streifendienst da und das war und dann dieser beleuchtete Kolonnenweg hinter der Grenze und die Hunde und dann dann überall in den Gebüschen, überall ist natürlich übertrieben, aber dann so teilweise diese Grenzaufklärer, die versteckt irgendwo dann lagen und die Wachtürme und so, das war schon sehr beklemmend und dann auf einmal zu erleben, dass Teile des Grenzzauns herausgenommen werden, dass ein neuer Weg, ich war in einem geteilten Dorf eingesetzt in der Nacht. Und was im Grunde eine besondere Wiedervereinigung erlebt hat. Die hatten ja früher, das war ein Dorf vorher, jetzt ging die Grenze mitten durch. Also es waren 2 kleine Dörfer, die eigentlich eine Einheit gebildet haben, Zicheri und Böckwitz. Und die haben früher natürlich alle Feste immer gemeinsam gefeiert, Schützenfest und alles. Und waren dann jetzt über Jahrzehnte geteilt.
Ja.
Und das war eine tolle Sache. Auf einmal war da eine Verbindung und irgendwie war es auch urig, denn wir bekamen so einen klimatisierten Container dahingestellt, also ne, wo wir dann als Dienstraum, da war ja nichts, ne? Da waren ja keine Diensträume, da kriegten wir so einen klimatisierten Container dahingestellt, mit Heizung und allem. Und auf der anderen Seite die Kameraden, sag ich mal in Anführungsstrichen, die Grenzsoldaten, die waren in so einem, das würde man sagen, als Bauwagen bezeichnen, mit so einem Kohleofen. Ja. Ne? Da saßen die drin. Ja. Also es war also schon total urig alles.
Asbestplatten und Sprillacat.
Also es war alles, war schon ja, sehr beeindruckend, das noch miterleben zu dürfen. War allerdings auch total klasse, dass ich zu dem Zeitpunkt auch gegangen bin, denn zu einem späteren Zeitpunkt waren die Möglichkeiten versperrt, zum Land, zu den Ländern, zu den Länderpolizeien zu wechseln, weil dann eben doch viele Beamte gebraucht wurden. Und ja, dann Grenzen öffneten sich, viele Kollegen wurden dann auch an die polnische Grenze versetzt und so weiter. Und nachdem Polen und die anderen Länder dem Schengen-Raum beigetreten sind, wurden die dann wieder versetzt und sind sonst wo wieder gelandet. Also das war ein ganz schöner Wanderzirkus als Bundesbeamter. Und ich war total dankbar, dass ich da rechtzeitig den Absprung geschafft hatte. Und in Hamburg, Hamburg ist eine spannende und eine tolle Stadt. Und da habe ich auch viel erlebt als Schutzpolizist, als Bereitschaftspolizist. Bei der Flughafenpolizei war ich eine Zeit lang und dann der Wechsel zur Kriminalpolizei. Und hier habe ich ja auch schon wieder alles Mögliche gemacht in den vielen Jahren im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Und oder ich war auch Einsatzleiter der Spurensicherung des Landeskriminalamtes über 5 Jahre. Okay. Also mit Tötungsdelikten befasst und solchen Dingen. Also, ne, und jetzt bin ich im Analyse- und Lagezentrum. Also ich bin sehr dankbar, dass ich so vielseitige Dinge erleben durfte.
Ja, absolut. Ja, Hamburg haben wir ja noch diese Bilder in Erinnerung von dem großen Treffen da der Staatschefs, wo es.
G20, ne?
G20, ja.
Ja.
Wo die Sache nicht ganz so rund lief, aber. Du sagst.
G20 ist so ein Stichwort. Die Polizei oder viele Kollegen der Polizei haben das von Anfang an sehr kritisch gesehen. Ne? In einer Stadt, die ja teilweise sehr linksextremistisch dominiert wird, so eine Veranstaltung durchzuführen und dann auch so in örtlicher Nähe dieses Klientels, das war schon sehr gewagt, will ich mal diplomatisch ausdrücken.
Ja.
Und das war ein Einsatz, der die Polizei auch an seine Grenzen geführt hat. Das waren schließlich letztendlich alle verfügbaren. Nachher wurden ja noch Leute nachgeordert, als das notwendig war. Und es waren nachher alle verfügbaren Polizeibeamten aus Bund und Ländern in Hamburg eingesetzt, um der Lage Herr zu bleiben. Ja. Und das war schon spannend, muss ich sagen. Und war auch erlebt. Auch da bin ich Zeitzeuge, was mich erschüttert hat, das will ich auch gerne nochmal sagen, beim G20 war so die mediale Berichterstattung, die in großen Teilen sehr wenig noch mit dem zu tun hatte, was wir wahrgenommen haben als Polizei. Da merkt man also auch, dass auch im medialen Bereich nicht wenige Menschen sind, die linken oder linksextremistischen Ideologien anhängen und das durch eine ganz andere Brille sehen als wir, die wir vor Ort sind.
Ja. Das heißt also, du hast das, was berichtet wurde und das, was du erlebt hast, das klaffte auseinander.
Ja, das hatte auch unser Einsatzleiter, der oberste Polizeieinsatzleiter hatte das auch in einem Interview beim Hamburger Abendblatt auch so ähnlich formuliert, die Wahrnehmung der Polizei in Teilen eine andere war als die der veröffentlichten Meinung, ne?
Ja, du schreibst ja in dem neuesten Streiflicht, auf das wir dann gleich noch zu sprechen kommen, dass in Hamburg jetzt die Widerstandshandlung gegen die Polizei um 11% zugenommen hat. Worauf führst du das zurück? Warum ist das jetzt so, dass eigentlich, gut, Hamburg ist jetzt ein spezielles Pflaster, aber wir hier in Bayern beispielsweise erleben solche Entwicklungen auch. Worauf führst du das zurück? Was ist deiner Meinung nach das Ausschlaggebende?
Ja, also diese 11%, das bezieht sich auf das letzte Jahr, ne? Das hast du ja gesagt. Mhm. Und die polizeiliche Kriminalstatistik weist das aus. Das letzte Jahr war das sogenannte Corona-Jahr. Da ging das los mit der Pandemie, mit all ihren Begleiterscheinungen, ne, die Polizei in besonderer Weise gefordert hat, aber auch die Bürger natürlich in besonderer Weise gefordert hat. Ne? Und die Auflagen wurden... Ja, je länger, ich will mal so sagen, die Zweckmäßigkeit der Auflagen und auch in der Länge der, der verhängten Auflagen. Beides zusammen hat, glaube ich, teilweise zu Akzeptanzverlusten geführt des Staates.
Ja.
Das ist teilweise so, dass die Bürger manche Maßnahmen nicht mehr nachvollziehen konnten.
Ja, war nicht ganz logisch, ne?
Nee, es war nicht mal so schlüssig, ne?
Ja.
Also das löst natürlich ein Akzeptanzproblem aus. Dann gibt es ja Menschen, die das kritisch sehen, dass eine Runde von Ministerpräsidenten sich mit der Kanzlerin zusammensetzt und dann am Parlament vorbei solche schwerwiegenden Eingriffsmaßnahmen in Grundrechte beschließen. Auch das wurde ja von nicht wenigen kritisch gestellt. Und,
ja,
und auch da spielt natürlich auch wieder die Medienberichterstattung eine Rolle, die diesen Diskurs gar nicht zugelassen haben, dass man darüber gesprochen hat, sondern wo eigentlich, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ich habe das so wahrgenommen, aber ich denke, damit stehe ich nicht so alleine, die auch in der Masse, also die Medien, die auch in der Masse diesen Diskurs nicht zugelassen haben, sondern relativ schnell kritische Mitmenschen stigmatisiert haben mit irgendwelchen Begrifflichkeiten wie, was weiß ich, ja, Corona-Leugner oder was, sie sich, was es da für schöne Begrifflichkeiten gab.
Ja.
Das macht die Sache natürlich nicht leichter, auch so ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen, ne? Wenn die Menschen das Gefühl haben, die machen da, was sie wollen und also der Staat.
Und man kann nicht mehr mal drüber reden.
Man kann doch nicht mal darüber reden, man kann nicht in den Austausch kommen. Im Gegenteil, wir werden ja als irgendwelche Bekloppten dargestellt oder als, was weiß ich, Extremisten oder wie auch immer.
Ja.
Das erleichtert das Ganze nicht und führt natürlich zwangsläufig auch zu einer Spaltung in der Gesellschaft, ne?
Jetzt seid ihr ja, wenn ich das so wahrnehme, als Polizei so eingeklemmt zwischen auf der einen Seite den politischen Entscheidern und auf der anderen Seite der Bevölkerung. Wie gehen da deine Kollegen damit um? Ich meine, du bist jetzt vielleicht noch nicht ganz so direkt dran an dem Geschehen, mehr so betrachtungsmäßig etwas distanziert. Aber was nimmst du da wahr?
Hinsichtlich Motivation
und so.
Wir sind die Exekutive als Polizei und wir setzen das um. Wir leben ja in einem Rechtsstaat. Und auch wenn manche Gesetze da eben so ein bisschen durch die Hintertür eingefädelt wurden oder auf dem Verordnungswege am Parlament vorbei, ist es ja trotzdem so, dass wir loyal diese Dinge umsetzen müssen, ne? Und versuchen müssen, das Beste draus zu machen. Also es ist ja nicht unsere Aufgabe, jetzt irgendwie da politisch zu agieren, sondern wir versuchen, das durchzusetzen, was die Legislative beschlossen hat oder manchmal auch die Judikative, und müssen diesen Spagat irgendwie hinkriegen, den Menschen das deutlich machen,
dass diese Maßnahmen... Ja, seid ihr da so in der Vermittlerrolle ein bisschen.
Ja, und das ist natürlich schwierig, wenn man das ein oder andere selber nicht so nachvollziehen kann. Und es ist keine triviale Aufgabe, ne? Letztendlich ist es die Polizei, die dann auch alles abkriegt, das ganze Unverständnis vom Bürger, der sagt, ne, was soll das Ganze und wieso das jetzt so und der darf aber so, und auch dieses föderale System, dass im Ländergrenzen teilweise darüber befinden, ob man in eine Gaststätte gehen durfte oder nicht, was ich persönlich nicht kritisch stellen möchte. Ne? Ich denke, dass der Föderalismus ja gar nicht verkehrt ist, sondern im Gegenteil, dass die Pandemie ja völlig unterschiedlich ausgeprägt ist in verschiedenen Regionen und dass vielleicht Maßnahmen, die in München sinnvoll sind, vielleicht in Schleswig-Holstein an der Küste überhaupt nicht sinnvoll sind. Und
auf Rekord, jetzt läuft es.
Hoffentlich.
Ah, es läuft.
Das ist schon mal gut.
Ja, es läuft gut. Okay, Holger. Wir sprachen gerade über diesen G20-Gipfel und über die Schwierigkeiten. Dann haben wir gesprochen über die 11% Widerstandshandlungen. Da hast du was dazu gesagt, die in Hamburg jetzt auch so zugenommen haben. Und meine Frage, die ich jetzt, wo wir jetzt weiterführen werden, und da steige ich jetzt gleich mit der nächsten Frage ein. Es scheint ja so, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten so eingeklemmt sind. Auf der einen Seite ist der politische Wille, die Legislative, die Judikative, und auf der anderen Seite ist da die Bevölkerung. Was nimmst du wahr? Wie gehen deine Kolleginnen und Kollegen da jetzt mit um, mit diesem Spannungsfeld?
Tja. Naja, die Corona-Pandemie mit all ihren Begleiterscheinungen, die dauert ja nun schon fast anderthalb Jahre an. Und sie fordert die Bürger aber auch uns als Polizei in besonderer Weise. Und
ja.
immer mehr werden wir auch mit Unverständnis für teilweise auch von den Kolleginnen und Kollegen als nicht verhältnismäßig empfundenen Auflagen konfrontiert. Wir sind ja in so einer
Sandwich- und nicht ganz logisch, gell?
Ja, die sind nicht immer ganz logisch und wir sind in so einer Sandwich-Position. Es wird also teilweise, ja. teilweise werden, sprechen uns die Bürger an, weil sie Maßnahmen nicht verstehen und weil sie unlogisch sind. Teilweise wird aber auch kritisch gestellt von Bürgern, dass sie sagen, ja, wir sind hier in einem Rechtsstaat und was ist denn das für eine Runde, die sich da zusammensetzt? Ja. Der Ministerpräsidenten setzt sich zusammen mit der Kanzlerin
ja.
und am Parlament vorbei werden solche ja. erheblichen Grundrechtseingriffe beschlossen. Das, ja. das findet nicht die gewünschte Akzeptanz, sage ich mal so, ne?
Ja.
Und macht die Sache ja. nicht einfacher. Oder dass teilweise wichtige Gesetze dann irgendwie kurz vor Mitternacht noch durchgepeitscht werden und dann sieht man bei dem Parlaments...
Und dann wieder zurückgenommen.
Ja, und du siehst da teilweise in Parlamentsaufnahmen, dass da wirklich nur sehr, sehr wenige Abgeordnete überhaupt sitzen. Und das erhöht natürlich nicht die Akzeptanz dieser Maßnahmen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich denke auch hier an den ehemaligen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Ferdinand Kirchhoff. Da hatte ich jetzt neulich ein Weltinterview gelesen, wo er gesagt hat, man kann eine Gesellschaft, man kann auch eine Wirtschaft oder persönliche Beziehungen auch zu Tode schützen. Das war so seine Aussage. Ja. Und er meinte, je länger die Pandemie andauert, desto mehr wird man sich fragen müssen, ob die Inzidenzwerte wirklich der einzige Faktor sind, der über die Maßnahmen bestimmen darf. Und er hat auch zum Beispiel ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass er es für verfassungsrechtlich zwingend geboten hält, dass auch andere Parameter berücksichtigt werden. Und das sind jetzt nur so Beispiele, da gibt es ganz andere Leute, die sich zu Wort melden. Aber in diesem Spannungsfeld müssen wir in der Polizei unseren Dienst tun. Ne? Das ist nicht einfach. Ne? Ich sehe auch ein Problem darin, dass in dieser schwierigen Situation ein vernünftiger Diskurs in der Gesellschaft und auch in den Medien, die das ja abbilden sollen, nicht stattfindet. Es gibt eigentlich nur so die Einheitsmeinung, die Mainstream-Meinung, die so ähnlich lautet wie, ja, die Regierung beschließt das und das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und so wird es durch die öffentlich-rechtlichen Medien ja auch transportiert und durch viele andere auch. Und da gibt es aber auch Menschen, die das eine oder andere kritisch sehen, wie zum Beispiel Herr Kirchhoff, aber auch andere renommierte Leute, auch renommierte Wissenschaftler. Und nach meiner Wahrnehmung dass man mit diesen Menschen nicht richtig ins Gespräch kommt, sondern dass es eher so ist, dass sie durch die Medien stigmatisiert werden, dass man sagt, so, ja, das sind Verrückte, das sind, was weiß ich, Querdenker als negativer Begriff, obwohl das Querdenken an sich ja gar nichts Schlechtes ist, ne? Oder was ist da, oder dieser Begriff Corona-Leugner, den finde ich zum Beispiel ganz schräg, ne? Weil ich glaube, dass die wenigsten Menschen leugnen, dass es Corona gibt, ne? Und müsste man vielleicht Corona-Kritiker sagen, ne? Man leugnet ja eigentlich eine Schuld, eine Tatsache leugnet man ja, ne? Und so weiter. Ich will das gar nicht vertiefen. Auf jeden Fall sind da so viele verschiedene Dinge, die so eine Gemengelage schaffen und eine Spaltung in unserer Gesellschaft herbeiführen, die nicht aufgefangen wird. Da ist also ganz viel Druck auf dem Kessel in der Bevölkerung.
Ja, und es gibt keine Möglichkeit, darüber zu reden.
Ja, und die Menschen wollen darüber reden. Ja. Die wollen sich austauschen. Sie möchten auch gerne Sendungen sehen, wo man verschiedene Argumentationen sich anhören kann, wo man sich ein Bild machen kann.
Ja.
Das sind ja mündige Bürger, das darf man nicht vergessen, das wird ja immer auch wieder betont. Ja. Mündige Bürger, die wollen nicht wie Kinder behandelt werden, indem man sagt, du, das hast du jetzt zu glauben, das ist das Beste für dich und das machst du jetzt so. Ja. Und wir haben ja auch gesehen, was teilweise dabei rauskam, wenn dann auf einmal beschlossen wird, jetzt machen wir noch einen zusätzlichen Feiertag oder so, ne? Ohne dass das durchdacht ist. Und da wurde ich auch von verschiedenen Leuten angesprochen, die gesagt hatten, aus der Wirtschaft, die sagten, wie soll ich das jetzt darstellen, dass ich nächste Woche Donnerstag, war das glaube ich, auf einmal meine Leute nach Hause schicke. Ich habe Termine, das ist alles durchgeplant. Wie kann man denn solche Entscheidungen fällen? Das wurde nachher auch wieder zurückgenommen.
Das war nicht wirklich durchdacht.
Aber das zeigt ja, dass das nicht vernünftig vorbereitet wurde. Und wenn das jetzt zu Anfang der Pandemie gewesen wäre, dann würde ich mit ganz viel Nachsicht rangehen. Das war eine völlig unvorhergesehene Situation, die uns überrannt hat. Und wir alle, die Polizei, die Sicherheitskräfte, die Politik, wir alle mussten damit klarkommen. Wir mussten erstmal überlegen, wie wir damit umgehen und welche Maßnahmen zu treffen sind. Da habe ich volles Verständnis, wenn nicht alles so rund läuft, ne, sage ich mal. Aber nachdem das jetzt über ein Jahr ein Thema ist, was uns beschäftigt.
Ja, wir stehen jetzt bald vor der vierten Welle, gell?
Ja, ne, das läuft jetzt so lange, jetzt sind es schon anderthalb Jahre fast. Ne? Ist das ein Thema, was uns beschäftigt und wo Ministerien, wo hochkarätige Leute sich mit beschäftigen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist das Verständnis, dass solche eklatanten Sachen passieren, ist natürlich in der Bevölkerung nicht so ausgeprägt. Ne? Da fühlt man sich nicht, ich sag mal so salopp, da fühlt man sich nicht so gut regiert. Ne? Das kann ich verstehen, wenn die Leute das vortragen. Und das, ne? Das ist eben die Problematik.
Das müsst ihr als Polizei ausbaden.
Wir müssen das ausbaden. Natürlich sind wir loyal. Es ist nicht unsere Aufgabe, Politik zu machen. Es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, die Politik zu kritisieren. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch Staatsbürger in Uniform und sind ja auch ausgebildet in Recht und Gesetz. Und gerade das Staatsrecht, ne, mit den Grundrechten und so, war auch ein wichtiger Ausbildungsschwerpunkt. Können wir das auch ein Stück weit bewerten, was da abläuft. Aber in diesem Spannungsfeld sind die Kollegen jetzt eingesetzt und es ist zermürbend. Ne? Und ist ein Akzeptanzverlust, ist schon zu registrieren. Dadurch kam ja auch diese Steigerung der Widerstandshandlung zustande, denke ich. Ja. Aber eins, und das ist mir auch wichtig, das möchte ich gerne nochmal sagen, wir als Christen in der Polizei, ne, wir wissen ja, was Gott dazu sagt. Und da denke ich immer an dieses Jesaja-Wort aus Jesaja 40, Vers 31, ne, wo es heißt, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Das ist übrigens ein mein Lieblingswort, deswegen kann ich es auch so gut. Wow. Ich finde das total stark. Und wir als Christen wissen eben,
Gott ist mit uns. Ist das das Geheimnis deiner Kraftquelle?
Ja, auf jeden Fall. Ne, dass wir wissen, dass wir mit allen Dingen zu Gott kommen können, dass Gott letztendlich alles in der Hand hält, dass auch nichts gegen seinen Willen geschieht. Ne? Davon bin ich auch überzeugt. Und wir können unsere Sorgen vor den Herrn bringen, ne, vor Gott bringen, im Gebet. Und können sie teilen und können da, wo wir nicht weiterkommen, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo wir einfach sagen, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich noch machen soll, wo man sehr verzweifelt ist oder so, an der Stelle, spätestens an der Stelle kann man das Gott hinlegen und sagen, Herr, jetzt wir enden meine Möglichkeiten, jetzt bist du dran. Ne?
Ja. Bevor wir gleich noch zu diesem großen Bereich kommen, christliche Polizeivereinigung, dessen erster Vorsitzende du ja auch bist und diese wichtigen Themen mit Gott bei der Polizei und Gebet, wollte ich dich noch eine Frage stellen, weil du ja schon so viele Jahre auch bei der Polizei bist und so auch verschiedene Bereiche durchlaufen hast. Aus deiner Sicht, was würdest du sagen, hat die Polizei ein Rassismusproblem? Kann man das so verallgemeinern, als so großes Problem darstellen? Was nimmst du da wahr?
Ja, also meine, die deutsche Polizei, das sind die Polizeien der Bundesländer, ne? 16 Bundesländer, 16 Polizeien, dann die Bundespolizei. Dann gibt es sogar noch eine kleine Polizeitruppe im Deutschen Bundestag. 330.000 Polizisten in Deutschland, da kann ich natürlich auch nicht in jeden hineingucken oder jetzt meine Hand ins Feuer legen. Und Polizei ist ja auch ein Stück weit Spiegel der Gesellschaft, ganz klar. Ich kann aber eine Aussage treffen über das, was ich wahrnehme. Ich bin jetzt 38 Jahre bei der Polizei und hab in den verschiedensten Bereichen der Schutz- und der Kriminalpolizei gearbeitet. Und ich persönlich habe noch niemanden getroffen, der irgendwelche rechtsextremistischen Ideale da vertritt oder auch nur in irgendeiner Form gutheißt. Ich habe auch niemanden gesehen, der irgendwelche rechtsradikale Literatur mitgebracht hat oder irgendwas in der Art. Ich habe sowas nicht wahrgenommen. Und ich finde es nicht gut, dass das so pauschal oder pauschalisierend behauptet wird. Ich habe auch wahrgenommen, dass teilweise das schon Züge einer Kampagne angenommen hat, in den Medien. Ja. Dass man, ich weiß nicht, warum man die Polizei auf den Kicker genommen hat. Vielleicht auch, weil sie sehr kritisch ist, was auch die Entwicklung in Deutschland angeht in den letzten Jahren, weil sie es ja auch ausbaden muss, die Probleme der inneren Sicherheit, die wir haben jetzt. Ne? Ja. Die Polizei muss aufrüsten, muss teilweise jetzt Kriegswaffen beschaffen und so, um das ganze Terrorismusproblem im Griff zu behalten. Vielleicht ist es einer der Gründe, oder ist es einfach dieses Herüberschwappen von Amerika, wo man ja auch ganz stark auf die Polizei im Moment fixiert ist und sie sehr stark kritisiert. Ich weiß es nicht, was da der Hintergrund ist und warum das so kampagnenartig gemacht wird. Aber man darf nicht vergessen, wenn, dann sind das, reden wir hier von vielleicht zweistelligen Zahlen, ne? Das im Verhältnis zu 330.000 Polizisten. Ich habe auch mitgekriegt, dass Kollegen teilweise gegen ihre Suspendierung geklagt haben. Ne? Es gab Suspendierungen zum Beispiel, weil angeblich in einer WhatsApp-Gruppe rechtsextremistische Inhalte geteilt worden sind. Und dann stand in den Medien, da wären Hitlerbilder getauscht worden. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, also dass Kollegen Hitlerbilder tauschen, das kann ich ausschließen. Da kenne ich niemanden, der so verrückt ist und so beknackt ist, Hitlerbilder zu machen. Ja. Und es war dann auch so, dass die Kollegen alle vor Gericht gezogen sind, das Verwaltungsgericht angerufen haben gegen diese Suspendierung. Und das Verwaltungsgericht hat denen so Recht gegeben, vollumfänglich, hat gesagt, dieses Bild, um das es hier geht, das war eine Parodie auf Hitler. Das war eine Parodie.
Ja.
Und das ist genau das Gegenteil von Rechtsradikalismus, ne? Wenn man eine Parodie auf Hitler
da. So wie Charlie Chaplin.
Das war eine große Klatsche. Die mussten also sofort wieder in den Dienst versetzt werden.
Und hat man aber in der Zeitung nicht gelesen.
Ja, und das finde ich so bitter, ne? Dass solche Sachen dann nicht veröffentlicht werden. Jetzt hatte ich das gelesen mit dem SEK, was da komplett, das ganze komplette SEK in einer deutschen Großstadt wurde aufgelöst, auch mit irgendwelchen abstrusen Vorwürfen. Da hieß es dann auch, in einem 10 Jahre alten WhatsApp-Chat wären rechtsradikale Begriffe genannt worden. Und als Beispiel wurde diese Abkürzung NAFRI genannt. NAFRI ist ja die
NAFRI, ja.
Das ist,
nordafrikanische.
Ja, ne, weißt du, ne? Das ist ein Begriff, der üblich war in der Polizei vor 10 Jahren. Das ist genau diese Bevölkerungsgruppe, nordafrikanische Täter, die auch in dieser unsäglichen Silvesternacht in Köln zugeschlagen haben, wo es so viele Sexualdelikte und Diebstahlsdelikte oder Eigentumsdelikte insgesamt gegen Frauen gab. Ne? Das waren genau diese Täter. Und inzwischen ist der Begriff verpönt, aber vor 10 Jahren war das völlig unbedenklich. Oder der Begriff Zigeuner wurde genannt als rechtsradikal.
Ja, da hast du, glaube ich, auch so eine humorige Erfahrung gemacht, gell?
Ja, also ich hatte selber, wir hatten uns gestern schon mal unterhalten und der Begriff Zigeuner, also der ist politisch nicht mehr korrekt, aber ich erinnere mich daran, dass wir mal eine Gruppe von Landfahrern festgenommen hatten, die Eigentumsdelikte begangen haben und bei der Ausfüllung des Personalbogens wird ja alles abgefragt, ne? Geboren und wie so das und jenes zum persönlichen Stand. Und dann habe ich sie gefragt, sind sie eigentlich Sinti oder sind sie Roma? Ne? Weil ich wollte natürlich auch alles politisch korrekt abarbeiten. Und dann kriegte ich die Antwort von dem Herrn, dass er sagte, was soll denn der Quatsch? Ich bin Zigeuner.
Ja,
also ist ja, da merkt man, dass diese Ideen der politischen Korrektheit teilweise an der Wirklichkeit vorbeigehen. Dass diese Leute, die es
sich bei den Leuten, die es betroffen hat, noch gar nicht durchgesetzt
haben. Nee, dass sie sich offensichtlich auch gar nicht damit identifizieren. Ne? Das will ich jetzt nicht, damit will ich das nicht pauschalisieren. Es gibt mit Sicherheit Begriffe, die man kritisch stellen sollte. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Und die man nicht benutzen sollte. Das will ich damit überhaupt gar nicht lächerlich machen. Nur man muss immer das Augenmaß behalten. Ne? Und um mal ganz kurz zurückzukommen, und wenn in so einer 10 Jahre alten WhatsApp-Gruppe solche Begriffe gefallen sind, also wer definiert denn, dass das rechtsradikal ist? Ne? Das finde ich das sehr gewagt. Ich glaube das nicht.
Holger, nun bist du nicht nur Kriminalbeamter und hast ganz viel gesehen, auch was Kriminalsachen betrifft. Du hast eine ganze Zeit lang in der Spurensicherung gearbeitet. Du bist aber auch erster Vorsitzender der Christlichen Polizeivereinigung. Was muss man sich unter Christlicher Polizeivereinigung vorstellen, wenn man das noch nie gehört hat?
Ja, also die Christliche Polizeivereinigung ist ein überkonfessioneller, ein gemeinnütziger Berufsverband, in dem aktive oder auch pensionierte Polizeimitarbeiter sich zusammengeschlossen haben, die der christlichen Konfession angehören. Ne? Es geht uns darum, dass wir in verschiedenen Situationen einfach praktische Lebens- und Orientierungshilfe anbieten als Christ und Polizist. Ja. Ne? Durch Austausch, durch Beratung, durch Begleitung, durch Gebet. Ne? Und das Ganze oft auch oder immer wieder in Verbindung und mit Unterstützung der Polizeiseelsorge bei der Polizei. Wir wollen einfach mit unserem Wissen oder mit unseren Erfahrungen und Überzeugungen, die auf dem christlichen Glaubensbekenntnis basieren, Menschen ermutigen, auch im beruflichen Umfeld ihr Christsein zu leben. Ne? Und uns sind christliche Werte wichtig im Berufsalltag. Nicht nur intern untereinander, sondern auch im Umgang mit dem Bürger sind uns christliche Werte wichtig. Also,
ist das für dich ein Kriterium für Qualität in der Polizeiarbeit?
Ich denke, dass das eine gute Basis ist, ne? wenn man sein Handeln auf christliche Werte stützt, das auch aufs christliche Menschenbild stützt. Und in dem, also der Begriff ist bei uns immer das polizeiliche Gegenüber. Damit ist jemand gemeint, der jetzt nichts verbrochen hat, sondern einfach mit dem man zu tun hat. Und dass man dem polizeilichen Gegenüber mit Anstand, mit Höflichkeit, mit auch korrekt gegenübertritt, dass man auch ein Ohr für ihn hat, für ihn und seine Sorgen, dass man, obwohl man als Vertreter des Staates auch Maßnahmen treffen muss, teilweise trotzdem das mit Augenmaß tut, dass man sie vernünftig kommuniziert, sodass man die Menschen ja wirklich auch in ihrer Würde sieht. Ne? Das sind zum Beispiel so Punkte. Da würde ich sagen, es ist absolut unschädlich, wenn man sich an christlichen Werten orientiert.
Ja, es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr nützlich. Ihr habt hier ein wunderbares Büchlein rausgebracht, Hautnah, schon in der zweiten Auflage, Hautnah hoch 2. Da bist du und Thorsten Bödecker die Herausgeber und da sind noch eine ganze Reihe spannender Berichte. Wir werden das verlinken unten im Podcast. Da ist auch der Hubschrauber das hat mich deswegen fasziniert, auch hier der Anknüpfungspunkt über die Schiffe. Aber da ist dieses das Absperrband und da steht drauf, mit Gott bei der Polizei. Lässt sich das so einfach integrieren? Lässt sich Gott so einfach integrieren in die doch teilweise sehr belastenden und herausfordernden Lagen, in die er kommt?
Ja, also es lässt sich integrieren, aber deswegen ist ja das trotzdem nicht profan. Ne? Also es ist, wir haben es immer mit Menschen in Notsituationen zu